ARD.
Es ist das Jahr 1955. Rosa Parks ist 42 Jahre alt. Sie sitzt in einem Bus. Dieser fährt gerade durch Montgomery, einer Stadt im Süden der USA. Dann hält er an. Die Türen öffnen sich. Ein Mann steigt ein. Dieser wird sich gleich auf Rosa Parks zubewegen. Er wird etwas zu ihr sagen und ihre Antwort wird die damalige Welt sehr verändern. Meine allerliebsten Mäuse des Wissens, erstmal hoffen wir natürlich, dass ihr alle schöne Feiertage hattet und damit auch herzlich willkommen zu unserer letzten Folge des Jahres. Aber keine Sorge, auch wenn Wissen mit Johnny jetzt erstmal in eine Pause geht, hier wird es direkt im Januar wie gewohnt weitergehen. Heute starten wir mit einer kleinen Content-Warnung. In dieser Folge wird es um eine ziemlich unschöne Zeit in den USA gehen. Es wird stellenweise von Gewalt und Mord berichtet werden. Hört diese Folge also nur, wenn ihr euch mit diesen Themen wohlfühlt. Aber es wird sich lohnen, denn ihr habt euch für eine bemerkenswert mutige Frau entschieden, Rosa Parks. Wir klären heute, wie sie aufwächst und zur Aktivistin wird, wie sie mit einem Nein dann eine riesige Bewegung auslöst und was das für Folgen für sie und für viele weitere Bürgerinnen und Bürger hat. Das alles erfahrt ihr jetzt, denn ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1 – Aufwachsen im Schatten der Ungleichheit. Unsere Rosa kommt am 4. Februar 1913 in dem US-amerikanischen Ort Tuskegee im Bundesstaat Alabama zur Welt. Mitten also im tiefsten Süden des Landes. Die Ecke, in der sie aufwächst, ist ziemlich ländlich. Staubige Straßen, einige wenige simple Holzhäuser. Und für Menschen wie sie damals ein ziemlich unfairer Ort. Denn Rosa und ihre Familie sind afroamerikanisch. Wie wir in einigen der letzten Wissen mit Johnny-Folgen gehört haben, wird die schwarze Bevölkerung damals ganz fürchterlich benachteiligt und ausgebeutet. Ihre Familie arbeitet unzählige Stunden am Tag auf Baumwollfeldern. Auch Rosa muss schon als Kind aushelfen. Dennoch fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. Auch was Bildung betrifft, ist der damalige alltägliche Rassismus heute kaum zu ertragen. Weiße Kinder besuchen gut ausgestattete Schulen, haben danach meist gute Jobaussichten. Afroamerikanische Kids hingegen bekommen nur höchst selten die Chance, zur Schule zu gehen. Und wenn sie die bekommen, dann nur auf eigene, schlecht ausgestattete Einrichtungen. Oftmals mit kilometerweiten Fußmärschen verbunden. Rosas Mutter, die selber Lehrerin ist, unterrichtet sie deshalb zunächst zu Hause. Später wechselt sie dann auf eine Black School, also eine Schule nur für afroamerikanische Menschen. Dann zieht sie in die Stadt, in der sich der Vorfall ereignet, den wir anfangs angesprochen haben, nach Montgomery. Sie ist dort auf einer weiterführenden Schule, denn sie möchte unbedingt einen Abschluss, unbedingt einen guten Job bekommen, um sich und ihrer Familie ein anderes Leben zu ermöglichen. Doch es ist eine sehr schwierige Zeit. Schon als Kind hört Rosa die Mitglieder des Ku Klux Klans durch die Dunkelheit ziehen, hört Geschichten von den rassistischen Lynchmorden, denn für die schwarze Bevölkerung gelten damals strenge Gesetze. Wenn sie aber dagegen verstoßen, werden sie oft nicht vor Gericht gebracht, sondern von weißen Menschen auf der Straße verprügelt und teilweise auch ermordet. Besonders schlimm, oft werden ihnen Straftaten angehängt, obwohl sie unschuldig sind. Die Gewalt erfahren sie aber trotzdem. Rosa lebt daher mit der ständigen Angst, dass es jederzeit auch ihre Familie treffen könnte. Ihr Großvater sitzt daher nachts oft bewaffnet vor dem Haus, um seine Familie vor Übergriffen zu schützen. Er war selbst ein Sklave, musste für einen weißen Machthaber Zwangsarbeit verrichten. Und auch wenn diese Zeit damals vorbei ist und afroamerikanische Menschen nach dem amerikanischen Bürgerkrieg zwar auf dem Papier befreit worden sind, die Ungleichheit und der Rassismus sind vor allem im Süden leider zu dieser Zeit immer noch sehr extrem. Schwarze Menschen werden systematisch ausgegrenzt. In Schulen, Bussen, Restaurants, Krankenhäusern, öffentliche Toiletten, Friedhöfen und sogar an Trinkwasserbrunnen. An all diesen Orten gibt es zugewiesene Bereiche für schwarze Menschen. Fast immer schlechter ausgestattet, fast immer schlechtere Hygienebedingungen. Und fast immer viel kleiner als die Bereiche für die weiße Gesellschaft. Rosa setzt sich auch deshalb schon früh für die Rechte der schwarzen Community ein. Ein entscheidender Einfluss in ihrem Leben dabei ist ihr Ehemann Raymond Parks. Die beiden heiraten 1932. Rosa ist erst 19, Raymond 10 Jahre älter und politisch sehr aktiv. Durch ihn erkennt sie, dass organisierter Widerstand möglich ist. In den 1940er Jahren tritt sie der Bürgerrechtsbewegung NAACP bei. die National Association for the Advancement of Colored People, eine Vereinigung, die gegen Rassentrennung und die Diskriminierung der afroamerikanischen Community in den USA kämpft. Rosa etabliert sich schnell, übernimmt sogar das Amt der Sekretärin. Sie schreibt Texte für Kundgebungen, organisiert Treffen oder unterstützt Kampagnen. Durch ihre Arbeit erfährt sie von immer mehr rassistischen Ungerechtigkeiten gegenüber der afroamerikanischen Bevölkerung. Und an einem Tag reicht es ihr. Kapitel 2. Der 1. Dezember 1955. Dieser Donnerstag ist für Rosa eigentlich ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag. Nach Feierabend steigt sie in einen damals gewöhnlichen Linienbus der Stadt Montgomery. Sie bezahlt vorne beim Fahrer den Fahrpreis und nimmt in dem Bereich Platz, der schwarzen Fahrgästen zugewiesen ist. Der Bus setzt sich in Bewegung, erfüllt sich zunehmend mit der Zeit, bis schließlich kein Sitzplatz im vorderen Bereich für weiße Menschen mehr frei ist. Der Busfahrer James Blake reagiert, wie es damals normal ist. Er hält den Bus an und verschiebt die unsichtbare Grenze zwischen dem weißen und dem schwarzen Bereich des Busses weiter nach hinten. Das bedeutet, vier afroamerikanische Fahrgäste müssen ihren Platz für die neu einsteigenden Weißen freimachen. Unter den Vieren ist auch Rosa. Drei der Personen folgen der Anweisung des Busfahrers, doch eine bleibt sitzen. Der Fahrer lehnt sich zu ihr und gibt nochmal zu verstehen, dass sie aufstehen muss. Rosa schaut nach vorne und antwortet leise, aber bestimmt: "Nein, das werde ich nicht tun." Um sie herum ist allen Menschen der Schock ihrer Aussage anzusehen. Auch der Busfahrer reagiert total schockiert. Er weiß zunächst gar nicht, was er tun soll. Dann droht er, die Polizei zu rufen. Rosa, immer noch felsenfest in ihrer Haltung, entgegnet, dass er das gerne tun kann. Wütend stampft der Busfahrer nach vorne. Kurze Zeit später erscheinen zwei Polizisten. Sie betreten den Bus, gehen direkt auf Rosa zu und fragen, warum sie sich weigert, den Platz freizugeben. Sie antwortet ruhig, dass sie nicht glaubt, etwas Falsches getan zu haben. Dann klicken die Handschellen. Rosa Parks wird an diesem 1. Dezember 1955 festgenommen. Vor den Augen der übrigen Fahrgäste wird sie aus dem Bus geführt, weil sie ihren Platz nicht für eine weiße Person geräumt hat. Sie kommt in die Polizeistation in Montgomery. Der Vorwurf lautet: Verstoß gegen die städtischen Segregationsvorschriften. Segregation, Trennung. Sie hat gegen die Rassentrennung verstoßen. Was ein fürchterlicher Satz, das fällt mir schon schwer, das überhaupt auszusprechen. Vier Tage später steht Rosa Parks dann dafür vor Gericht und wird schuldig gesprochen. Das Urteil ist eine Geldstrafe von $10 zuzüglich $4 Gerichtskosten. Eine auch damals extrem geringe Strafe. Die damalige Justiz will an dem Fall kein Geld verdienen, aber klar machen, dass Widerstand nicht geduldet wird. Und Rosas Antwort ist genial. Sie und ihre Anwälte lehnen nämlich die $14 Strafe ab. Sie legen Berufung ein, also fordern eine Neuprüfung des Verfahrens. Mit dem Ziel, die gesamte Rassentrennung grundsätzlich prüfen zu lassen. Und durch die Bürgerrechtsbewegung schlägt ihr Fall mittlerweile Wellen. Andere Bürgerrechtler haben längst alles Geschehene weitergeleitet. Es werden unzählige Flugblätter vervielfältigt. Die in der Community sehr beliebte Rosa Parks wurde festgenommen, weil sie sich gegen den Alltagsrassismus gewehrt hat. Es formt sich ein immer größerer Widerstand. Zehntausende Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner schließen sich der Bewegung an und sprechen etwas Drastisches ab. Von diesem Zeitpunkt an werden sie alle öffentlichen Busse meiden. Die Nachricht wird in allen schwarzen Kirchen, Schulen, Geschäften und Nachbarschaften verbreitet. Und schon am Morgen des nächsten Tages zeigt sich die krasse Wirkung dieser Mobilisierung. Kapitel 3. Die Wende. Es ist fast ein unheimliches Gefühl. In der Stadt Montgomery wirkt alles an diesem Morgen anders. Es ist der 5. Dezember 1955. Die Busse fahren, doch viele von ihnen so gut wie leer. So gut wie kein afroamerikanischer Mensch in und um Montgomery nutzt das öffentliche Verkehrsmittel. Stattdessen haben sie Fahrgemeinschaften gebildet oder gehen teils weite Strecken zu Fuß. Denn es reicht ihnen. Die regionalen, meist weißen, männlichen, hochrangigen Politiker beobachten das Ganze anfänglich noch relativ entspannt. Doch als sich der Protest zieht, wird die wirtschaftliche Luft für sie dünner. Aus einem Tag wird eine Woche, dann sind es bald 2-3 Monate. Langsam kommen die Busunternehmen in Schwierigkeiten. Denn damals gibt es noch keine Monats- oder Jahresabos. Eine Busfirma verdient Geld vorne beim Fahrer mit jedem Fahrgast, der an dem Tag fährt. Mit jedem Monat, der vergeht, ohne dass die Black Community als zahlende Kundschaft dabei ist, wird die Lage also immer heikler. Die Stadt sowie Kommunen reagieren mittlerweile mit Druck. Sie suchen verzweifelt nach Maßnahmen, die afroamerikanischen Menschen irgendwie wieder in die Busse zu zwingen. Doch nichts zieht. Parallel kämpfen Anwälte vor dem Bundesbezirksgericht gegen die Rassentrennung. Immer mehr friedliche Demonstrationen finden parallel auf den Straßen statt. Und mittendrin ein Mann, den wir fast alle kennen. Martin Luther King Jr. Er ist gebildet, ruhig und rhetorisch stark. Und so wird er schnell zu dem Anführer der Bürgerrechtsbewegung. Und gemeinsam gelingt es ihnen tatsächlich. Im Dezember 1956 erklärt der oberste amerikanische Gerichtshof die Rassentrennung in den Bussen von Montgomery für verfassungswidrig. Nach 381 Tagen des Protests, mehr als einem Jahr, werden die Bereiche für schwarze Menschen in Bussen endlich abgeschafft. Martin Luther King und Rosa Parks werden zu nationalen Helden der schwarzen Community. Doch leider ist der Preis, den Rosa für ihre unglaublich mutige Aktion zahlt, damals sehr hoch. Ihr weißer Arbeitgeber kündigt sie, auch ihr Mann wird beruflich stark unter Druck gesetzt. Das Ehepaar steht finanziell vor dem Nichts. Die Stadt, in der Rosa Parks Geschichte geschrieben hat, wird für sie unbewohnbar. 1957 verlässt sie dann Montgomery und zieht mit Raymond und ihrer Mutter nach Detroit. Der Norden verspricht zumindest etwas mehr Sicherheit für schwarze Menschen. Sie setzt sich auch weiter politisch stark ein. Auch Martin Luther King tut es ihr gleich. 1963 spricht er in Washington vor Hunderttausenden und sagt: I have a dream. Ich habe einen Traum, und er fährt fort, dass er hoffe, dass die USA eines Tages verstehen, dass alle Menschen gleich sind. Und ihr gemeinsamer Protest wird ein Jahr später tatsächlich zum ultimativen Befreiungsschlag. 1964 verbietet der Civil Rights Act die generelle Rassentrennung in Amerika, nicht mehr nur in Bussen. 1965 kommt dann noch der Voting Rights Act, also das Wahlrecht für die schwarze Bevölkerung. Es sind so wichtige Schritte in Richtung einer endlich gerechten US-amerikanischen Welt. Ausgelöst durch eine unglaublich mutige Frau, die sich geweigert hat, den Alltagsrassismus zu ertragen. Zusammenfassung: Eine Frau namens Rosa wächst im tiefen Süden der USA auf. Geprägt von Armut, Rassentrennung und permanenter Bedrohung durch Rassisten wie den Ku Klux Klan. Schon früh lernt sie, dass Würde verteidigt werden muss. Durch ihren Mann Raymond findet sie zur organisierten Bürgerrechtsarbeit. Als Sekretärin dokumentiert sie Gewalt und kämpft für gleiche Rechte. Und dann kommt der Tag, der alles verändern soll. Am 1. Dezember 1955 weigert sie sich, in einem Bus in Montgomery ihren Sitzplatz für eine weiße Person zu räumen, wie sie es eigentlich rechtlich betrachtet tun müsste. Ihre Verhaftung wird daraufhin zum Auslöser des Montgomery-Busboykotts. 381 Tage lang verzichtet die schwarze Bevölkerung auf den Nahverkehr. Der Protest bleibt gewaltfrei und bringt einen jungen Pastor ins Zentrum. Martin Luther King Jr. wird zur Stimme der Bewegung. Und sie soll von Erfolg gekrönt werden. 1956 erklärt der oberste Gerichtshof die Rassentrennung in Bussen für verfassungswidrig. 1964 folgt dann die generelle Aufhebung von Rassentrennung. Und 65 das Wahlrecht für alle afroamerikanischen Menschen in den USA. Unglaublich große Errungenschaften, doch in vielen Menschen bleibt der Rassismus leider noch präsent. Rosa setzt sich daher auch in den Jahren danach unglaublich viel für schwarze Menschen ein. Sie arbeitet ab 1965 fast 25 Jahre im Büro eines Kongressabgeordneten, wird zum Bindeglied zwischen der Politik und der schwarzen Bevölkerung. Sie engagiert sich für bessere Wohnbedingungen afroamerikanischer Familien, fördert benachteiligte Jugendliche und wird später endlich für all das auch öffentlich geehrt. 1996 erhält sie die Presidential Medal of Freedom. Das ist die höchste zivile Auszeichnung des Präsidenten in den Vereinigten Staaten, direkt übergeben von ihm selbst, damals Bill Clinton. 1999 bekommt sie dann auch noch die höchste Auszeichnung, die der Kongress vergeben kann. Zwei unglaublich hohe Ehrungen für ihren Mut, ihre Courage und ihren Einsatz für die Gleichberechtigung. 2005 stirbt Rosa Parks dann im Alter von 92 Jahren. Als erste Frau jemals wird ihr Sarg im Kapitol beigesetzt, also dort, wo der US-Kongress sitzt. Sie erhält die Würdigung des ganzen Landes. und bleibt für ihren Mut, durch gewaltfreien Widerstand alles zu verändern, für immer in unseren Köpfen. Wow, was eine Folge und vor allem was eine Frau. In einem Interview sagt Rosa Ma, dass sie all das auf sich genommen hat, weil sie einfach müde war, immer nachzugeben. Irgendwann hat es ihr gereicht. Unglaublich mutig, wie sie damals gehandelt hat. Auch mit dem Wissen, dass das damals sehr schlimme Konsequenzen hätte haben können. Eine wirklich beeindruckende Frau mit unglaublich wichtiger Message. Wir sind alle eins, völlig egal, welche Hautfarbe jemand hat. Am Ende sollten wir alle zusammenhalten und Rosas und Martin Luther Kings Traum weiterleben. Schreibt uns an der Stelle gerne wieder eure Fragen. Alles, was ihr über das Thema und über Rosa so wissen wollt, beantworten wir dann in der nächsten Folge. Genau, so wie jetzt die zu unserer Piratin Zhengyi Cao von letzter Woche. Die erste Frage kommt von Annie. Sie will wissen, warum Zhengyi Cao nicht von der Regierung erschossen wurde, als sie unbewaffnet zur Verhandlung kam. Und ja, daran hat die Regierung ganz sicher auch gedacht, aber die Gefahr wäre viel zu groß gewesen. Hinter ihr steht damals eine riesige, streng organisierte Piratenflotte, deren Loyalität an ihre Person gebunden ist. Ihr Tod hätte sehr wahrscheinlich einen offenen Rachefeldzug ausgelöst und die Küstenregion erneut ins Chaos gestürzt. In dieser Lage ist das Abkommen damals einfach der schnellste Weg zur Stabilität. Frage Nummer 2 ist von Vanessa. Zoe, wieso heißen Piraten eigentlich überhaupt Piraten? Und ja, berechtigte Frage. Das Wort Pirat stammt vom altgriechischen Pirates. Das bedeutet ursprünglich Angreifer oder jemand, der etwas wagt. Die Römer übernehmen den Begriff als Pirata ins Lateinische und machen den Begriff mit der Größe ihres Reichs und ihren umfänglichen Kämpfen gegen die Piraten weltberühmt. Und die letzte Frage für dieses Jahr kommt von Ellie. Sie lautet, was ist mit den ganzen Schiffen passiert, nachdem die komplette Flotte von Jisau begnadigt wurde? Auch eine sehr, sehr gute Frage. Und natürlich hat man die teils sehr wertvollen Schiffe nicht einfach kollektiv zerstört, das wäre ja auch voll umweltunfreundlich. Man teilt sie damals gezielt auf. Ein erheblicher Teil wird vom chinesischen Staat übernommen und in die reguläre Küstenmarine integriert. Oft sogar inklusive der Piraten, die von da an offiziell als Soldaten oder Seeleute dienen. Andere Schiffe werden entwaffnet verkauft oder einige kleinere oder beschädigte auch zerlegt, um dann die Ressourcen neu nutzen zu können. Und damit, meine allerliebsten Mäuse des Wissens, sind wir am Ende dieser Folge angekommen und somit auch ziemlich genau am Ende des Jahres. Denn exakt in der Minute jetzt, wo wir diese Folge hochgeladen haben, ist es 2026 geworden. Deshalb wünschen wir allen von euch da draußen ein wundervolles neues Jahr. Mit hoffentlich ganz viel Positivität, Gleichberechtigung sowie Liebe für euch alle und für die ganze Welt. Wie am Anfang bereits erwähnt, wird es hier ganz normal weitergehen. Sobald ihr euch von Silvester erholt habt, könnt ihr also sehr gerne wieder abstimmen. Die drei Frauen, die wir als nächstes für euch haben, sind folgende. Als erstes Mileva Maric, eine hochbegabte Physikerin und die erste Frau im Physikstudium an der ETH Zürich. Lange steht sie im Schatten ihres Ehemanns, ein gewisser Albert Einstein, bis dann über die Jahre immer mehr spannende Fakten über sie ans Licht kommen. Als zweites haben wir Jane Goodall. Sie ist eine weltberühmte Primatenforscherin, die mit ihrer Arbeit das Verständnis von Schimpansen grundlegend verändert und sich bis heute intensiv für Artenschutz und den Erhalt natürlicher Lebensräume einsetzt. Und last but not least Michelle Obama. Sie ist die erste afroamerikanische First Lady der Vereinigten Staaten, die sich während und nach ihrer Zeit im Weißen Haus stark für Bildung, Gesundheit und mehr Chancengleichheit engagiert. Also alles echt spannende Ladies. Wir sind schon gespannt, für wen ihr euch entscheidet. Wir hören uns mit eurer Wahl dann in der ersten Folge des neuen Jahres, nächsten Mittwoch um 23.59 Uhr. Und ich freue mich schon sehr drauf. Bis dahin verbleiben wir mit ganz viel Liebe für euch alle. Nochmal allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.